Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 18. November 2024, kurz nach 22 Uhr. Und wie immer am Montag will ich einen kurzen Blick über das aktuelle Marktgeschehen werfen, sowohl natürlich am deutschen Markt als auch am US-Markt und auch die Kryptomärkte fassen wir da ins Auge, die ja zuletzt nach der Wahl von Donald Trump sehr schön durchgestartet sind und damit auch genau in dem Fenster jetzt die Kursrallye begonnen haben, dass ich, wie hat ein Abonnent das im TAX-Service gesagt, schon vor 2 Jahren als Startpunkt genannt hatte, nämlich etwa 6 bis 8 oder 9 Monate nach dem Bitcoin-Halving und das fand ja eben am 20. April statt. Ja, der deutsche Markt zuletzt, wie gesagt, ein bisschen lethargisch, führen einige auf die Politik zurück, die Koalition ja geplatzt, es gibt jetzt Neuwahlen, auf der anderen Seite muss man sagen, es gab schon Länder wie Belgien oder Spanien, die über Monate, fast ein Jahr lang sogar, keine Regierung hatten, konnten doch keine Regierung bilden nach der Wahl und trotzdem lief es dort wirtschaftlich rund oder vielleicht auch gerade deswegen, eben weil die Politik die Wirtschaft da nicht gestört hat. In Deutschland haben wir aber eine etwas andere Situation. Wir haben jetzt seit etwa 5 Jahren Stagnation und Stillstand ist eben auch Rückschritt. Natürlich kann man jetzt anführen, da war die Pandemie, die hatten andere Länder aber auch. Und wenn man sich dann eben anschaut, dass andere viel besser wieder in Schwung gekommen sind, dann kann man nur sagen, diese Regierung, die wir da zuletzt hatten, das war wirklich der letzte, ja, und das kann man eigentlich keinem mehr zumuten. Gott sei Dank ist das Ganze jetzt geplatzt und ich hoffe, die FDP wird solche Abenteuer, wie sie da zuletzt gestartet hat, nicht mehr mitgehen. Und insgesamt glaube ich, dass wir in Deutschland zu weit nach links gerückt sind, zu sehr in Richtung Sozialismus tendiert haben und hier wieder deutlich stärker in Richtung Kapitalismus, in Richtung Freiheit gehen müssen, damit es hier besser läuft. Das kann man natürlich anders sehen, Politik und Religion, da kann man lange drüber diskutieren, aber wenn man sich anschaut, alle sozialistischen Länder dieser Welt, denen geht es auf Dauer nicht gut, ob das nun Kuba ist, ob das jetzt zuletzt Venezuela war, von Nordkorea brauchen wir gar nicht anfangen und dementsprechend das so ein bisschen Politik, aber darauf möchte ich den Podcast natürlich genauso wenig jetzt in Zukunft fokussieren, wie auch meinen YouTube-Kanal. Ich von Politik eigentlich lieber Freiheiten würde. Ja, kommen wir zurück zum Markt und da hat der DAX heute eine relativ enge Handelsspanne hingelegt. Das Tagestief lag bei 19.091,90 Punkten, das Tageshoch bei 19.249,26. Am Ende haben wir etwas näher am oberen Ende geschlossen, 19.189,19 Punkte, ein Minus von 21,62 Punkten oder 0,11%. Ja, wie gesagt, ein recht langweiliger Handelstag, zunächst auch ein relativ positiver Start, dann immer weiter abgebröckelt und zum Handelsende hin dann doch wieder mit den Amerikanern im Rücken nach oben gegangen. Auch nachbörslich muss man sagen, ja, hat sich jetzt nicht so viel getan, da geht es noch etwa 50 Pünktchen abwärts, weil die Amerikaner halt die Gewinne dann auch, die sie anfangs hatten, nicht ganz bis ins Ziel retten konnten. Aber das kann sich natürlich über Nacht auch noch drehen und dementsprechend, wie gesagt, heute auf jeden Fall erst einmal ein relativ langweiliger Handelstag. Gewinner und Verlierer im DAX, auf der Verliererseite die Aktien von Sartorius, von Vonovia und von Siemens Energy. Sartorius eigentlich zuletzt ganz gut erholt, aber jetzt in den letzten Tagen gibt es wieder auf die Nuss und hier dürfte das Problem in erster Linie in Amerika zu suchen sein, denn Thermo Fisher Scientific, das größte Unternehmen dieser Branche, das hat zuletzt so ein bisschen geschwächelt, deswegen diese Aktie etwas unter Verkaufsdruck geraten, auch im Zusammenhang mit der Nominierung von RFK, also Robert F. Kennedy, zum US-Gesundheitsminister und das hat dann natürlich auch auf Deutschland und auf entsprechende deutsche Aktien ein bisschen abgefärbt. Sartorius zwischenzeitlich, wie gesagt, deutlich erholt, jetzt diese ganzen Gewinne wieder abgegeben, aber charttechnisch ist das bisher noch kein Problem. Allerdings muss die Aktie jetzt zügig wieder nach oben drehen, um das Ganze dann zu halten. Übrigens in dem Zusammenhang verweise ich auf das morgige Video, was ich auf meinem YouTube-Kanal dann einstellen werde, wahrscheinlich irgendwann so zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Da werde ich auch kurz auf den Biotech-Sektor eingehen, aber es wird noch nicht das Biotech-Video sein, auf das ich hinarbeite. Aber weil wir da zuletzt doch große Marktbewegungen hatten, möchte ich den Nasdaq Biotech Index da auch etwas ausführlicher besprechen. Dann Vonovia, zuletzt auch teilweise sehr, sehr schön gestiegen auf über 30 Euro. Auch hier gab es jetzt in den letzten Tagen und Wochen ein paar Gewinnmitnahmen. Generell muss man natürlich auch sagen, die Zinssituation ist natürlich jetzt ein bisschen schlechter geworden. Zumindest an den Märkten, denn generell muss man natürlich sagen, in den USA hat die Federal Reserve ja im Prinzip jetzt die EZB wieder eingeholt, noch nicht überholt, aber eingeholt, da sie ja einen großen und einen kleinen Zinsschritt gemacht hat und die EZB zuvor ja 3 kleine. Aber generell in den USA könnte es das jetzt erst einmal kurzfristig vielleicht noch nicht gewesen sein, aber die Leitzinsen könnten langsamer fallen, vielleicht noch nicht ganz so tief fallen. Und da hat man Angst, dass das in Europa ebenfalls der Fall sein wird. Nur muss man hier sehen, in der Eurozone läuft die Wirtschaft alles andere als rund. Und gerade die großen Länder wie Frankreich und Deutschland haben massive Probleme. Und ich verstehe da tatsächlich die EZB nicht, dass sie da nichts tut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Griechenland beispielsweise, das ja noch vor einigen Jahren in einer fetten Krise war, hat sich mittlerweile da rausgearbeitet. Man hat harte Einschnitte dort vornehmen müssen, aber die zahlen sich jetzt eben aus. Heute gab es zum Beispiel eine Rückzahlung von Schulden der Griechen, eine vorzeitige Rückzahlung, und da sieht man, dass es da wieder besser läuft. Und zuletzt gab es ja auch die Aussage, dass die Bankenkrise in Griechenland endgültig vorbei sei und die griechischen Banken auch wieder anfangen könnten, Dividenden zu zahlen. Also das definitiv gut, aber wenn natürlich, wie gesagt, die EZB sich an der Fed weiter orientiert und deswegen die Zinsen langsamer senkt, dann ist das für den Immobiliensektor definitiv nicht so schön. Deswegen die Aktien zuletzt ein bisschen unter Druck, aber ich glaube, dass das eigentlich nur ein vorübergehendes Phänomen sein dürfte. Dann Siemens Energy hat einen Mega-Run. Aktuell kommt ein Analyst nach dem anderen raus und erhöht das Kursziel vor einem Jahr oder so. Als das Unternehmen noch in einer Krise war, da wollte keiner was davon wissen. Aus meiner Sicht bleibe ich dabei. Das Unternehmen, die Rettung, die man da gemacht hat, da muss man der Bundesregierung auch mal ja was Positives attestieren. Das hat sie ganz gut gemacht, zumal man jetzt dort auch nicht einfach nur Staatsgeld reingeschmissen hat, sondern auch den Mutterkonzern Siemens mit in die Haftung genommen hatte seinerzeit. Man hat dann Bürgschaften erteilt und dementsprechend konnten die Geschäfte dann einigermaßen weiterlaufen. Aber da sieht man schon, ohne Staatshilfe würde es Siemens Energy vielleicht sogar nicht mehr geben oder zumindest nicht so wie heute geben. Und dementsprechend hier ausnahmsweise mal ganz gut gehandelt von der Bundesregierung. Das muss man dann eben auch mal anerkennen. Nichtsdestotrotz, der Run, der die Aktie hatte, die kommt von irgendwie 8 Euro, in der Spitze war sie bei 48. Das ist natürlich auch ein bisschen absurd. Und wenn jetzt die Analysten alle rauskommen, die Kursziele sukzessive erhöhen, dann bleibe ich dabei. Ich habe die Aktie vor einem Jahr definitiv da falsch eingeschätzt, habe gesagt, man muss da vorsichtig sein. Ich würde sie bei 8 Euro auch noch nicht kaufen, weil man eben nicht weiß, was bei solchen Rettungsaktionen staatlicherseits am Ende rauskommt. Andere Staatskonzerne wie Deutsche Post oder Deutsche Telekom, die haben ja auch lange Zeit nicht performt. Bei VW die Politik ja auch immer mit im Spiel. Ebenfalls jetzt nicht gerade der große Outperformer. Und dementsprechend hätte ich mir das bei Siemens Energy in dem Ausmaß zumindest nicht vorstellen können. Da muss man auch zu seinen Fehlern stehen, was ich hiermit auch ganz klar tue. Nur es ist das eine, die Kursrallye komplett verpasst zu haben und sie nach wie vor zu verpassen. Oder wie viele Analysten, die damals auch gesagt haben, ja, Finger weg oder verkaufen und so weiter. Und jetzt in die Rallye hinein immer höhere Kursziele ausrufen, was langsam absurd wird. Und dementsprechend, ja, würde ich die Aktie weder zu 45 noch zu 46 noch zu 48 noch zu 50 Euro kaufen. Allerdings, ich habe auch nicht gesagt, dass man sie shorten soll. Und das würde ich an dieser Stelle auch noch nicht tun. Denn wenn eine Aktie so ein Momentum hat, dann ist das natürlich auch immer kritisch, in dieses Momentum reinzuschorten. Und da sollte man definitiv erstmal aufpassen, bis es hier eine Top-Bildung gibt. Und dann kann man sich das nochmal näher anschauen. Die Gewinnerseite: MTU Aero Engines, Deutsche Börse und Commerzbank. MTU Aero Engines aus dem Flugmaschinenbau, wenn man so will, Flugzeugmotoren und so weiter, hatte vor kurzem ja auch Quartalszahlen vorgelegt, die ganz gut ausgefallen sind. Die Aktie hat zwischenzeitlich mal ein bisschen zurückgesetzt, habe sie trotzdem positiv hier besprochen, und da zeigt sich auch, dass das eben nur ein kleiner Rücksetzer in einem weiter voll intakten Aufwärtstrend war, und ich gehe davon aus, dass die Aktie auch noch weiter Luft hat. Allerdings muss man auch sagen, die Bewertung ist schon relativ sportlich, insofern dürfte es nicht in dem Tempo weitergehen wie zuletzt. Es kann durchaus auch mal eine längere Seitwärts- oder vielleicht sogar eine kleine Korrekturphase geben, aber wenn es hier nochmal Kurse unter 300, deutlich unter 300 Euro geben sollte, dann ist das für mich ein Buy-the-Dip. Ja, dann Deutsche Börse, generell ja nahe Allzeithoch, auf Allzeithoch fast. Und auch da sieht es natürlich gut aus. Man muss auch sagen, insgesamt die Aktienmärkte zuletzt ja gut gelaufen. Davon profitieren natürlich auch Börsenbetreiber und dementsprechend auch die Deutsche Börse. Auf lange Sicht muss man hier aber sehen, da kommen natürlich diese Kryptobörsen, insbesondere diese dezentralen Kryptobörsen ins Spiel, als neue Konkurrenz. Und da muss man mal schauen, ob diese Börsenbetreiber die Geschäftsmodelle weiter so aufrechterhalten können. Auf der anderen Seite hatten wir in der letzten Ausgabe, also jetzt nicht in der aktuellen, sondern in der davor, das Total Return Börsenbrief mal verschiedene Börsenbetreiber unter die Lupe genommen, unter anderem auch die Deutsche Börse, unter anderem aber auch Euronext oder auch die Nasdaq Incorporated. Und generell sind wir da zu dem Fazit gekommen, dass das Aktien sind, so ähnlich wie auch die Rüstungsaktien, die wir jetzt im aktuellen Börsenbrief hier hatten, die viele Anleger gar nicht so wirklich beachten, die teilweise von der Bewertung her auch auf den ersten Blick teuer aussehen, die aber auch quasi Monopole haben in ihrem Bereich. Also klar, natürlich kein weltweites Monopol, aber in Deutschland kommt man beispielsweise an der Deutschen Börse AG kaum vorbei. Es gibt zwar Regionalbörsen, aber die heißen eben so, weil sie eben nur regional sind. Und dementsprechend, wie gesagt, sind das durchaus interessante Aktien. Allerdings alle, wie gesagt, jetzt nicht gerade auf Schnäppchenniveau. Aber auch hier gilt beide Dip. Ja, und dann Commerzbank, Commerzbank Deutsche Bank, heute generell auf der Gewinnerseite. Die Banken in den USA natürlich noch viel, viel besser gelaufen, aber so langsam kommen auch die deutschen und europäischen Banken wieder ein bisschen in die Spur, nachdem ja auch diese lange Zeit der Null- und Negativzinsen vorbei ist, was natürlich dem Bankensektor auch gut getan hat oder immer noch gut tut. Und dementsprechend sind das beides Aktien, sowohl die Commerzbank als auch die Deutsche Bank, die mir weiterhin tendenziell gefallen. Man sollte da keine Wunderdinge kurzfristig erwarten. Die werden jetzt nicht aus dem Stand 30% ins Plus springen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass eine Aktie wie die Commerzbank durchaus bis 20 Euro noch laufen kann. Dann weiter zum MDAX, der heute ein Minus von 215,89 Punkten oder 0,82% zu verzeichnen hatte. 26.195,18. Verliererseite Schott Pharma, TeamViewer und Delivery Hero. Schott Pharma muss man sagen, ja, aus dem Glassektor so ein bisschen auch. Es gibt ja auch diese in Mainz ansässig die Schottgläser, hat man vielleicht auch schon mal gehört, Cocktailgläser und so weiter. In dem Fall hier geht es natürlich eher dann um Medikamente, Spezialmedikamente, Spezialverpackungen von Medikamenten. So ein bisschen auch wie Gerresheimer vielleicht im Vergleich. Und die Aktie zuletzt alles andere als gut gelaufen. Auch das hat sie vielleicht so ein bisschen mit Gerresheimer ja gemeinsam. Und jetzt ist sie zurückgekommen in Richtung 25 Euro. In der Vergangenheit ist sie da immer wieder nach oben gedreht. Heute gab es jetzt ein fettes Minus von über 3%. Wie gesagt, Tagesverlierer. Und da muss man jetzt mal schauen, ob die Aktie tatsächlich es schaffen kann, wieder in diesem Bereich, wo sie jetzt angekommen ist, nach oben zu drehen. Wenn das der Fall wäre, kann es auch wieder Richtung 30 Euro gehen. Wenn sie aber nachhaltig unter 25 fällt, kriegen wir Verkaufssignale in Richtung 20. Dann TeamViewer zuletzt mit einer, wenn man so will, Umsatzwarnung. Man hat gesagt, man wird die Umsatzerwartung nicht ganz schaffen, aber man hat bessere Margen und dementsprechend wird man die Gewinnerwartung einigermaßen einhalten. Einige Analysten haben das so ein bisschen gefeiert, haben gesagt, okay, das ist jetzt nicht so dramatisch, das sollte der Aktie nicht schaden, aber sie ist dann doch deutlicher jetzt unter Druck gekommen von etwa 13,50 Euro, 14 Euro auf jetzt heute 11,60 Euro. Und charttechnisch war das natürlich alles andere als schön, denn so im Bereich 13,50 Euro, 14 Euro, da lagen charttechnisch massive Widerstände. Hätte die Aktie die rausgenommen, hätten wir fette Kaufsignale in Richtung 17 Euro, 17,50 Euro und mehr gekriegt. Das hat nicht geklappt und jetzt der Rücksetzer und jetzt muss man schauen, ob die Aktie sich weiterhin über 11 Euro etablieren kann, über 11 Euro halten kann. Ja, und dann Delivery Hero hatte ich ja auf dem Weg nach unten im Prinzip die ganze Zeit begleitet, habe dann relativ genau zum Tiefpunkt auch gesagt, okay, jetzt würde ich nicht mehr shorten oder jetzt würde ich Shorts auflösen, habe aber auch gesagt, auf die Long-Seite würde ich nicht wechseln, ich würde die Aktie einfach nicht anfassen, würde mir das von der Seite anschauen. Rückblickend muss man natürlich sagen, hätte man die Long-Seite spielen können, die Aktie ist raketenmäßig nach oben gestartet, wenngleich man sagen muss, auch die heutigen 35,98 Schlusskurs, die sind natürlich noch weit von den damaligen Höchstkursen entfernt. Zuletzt gab es hier gute Nachrichten. Börsengang einer Tochter. Man behält trotzdem noch große Anteile. Man kassiert in Zukunft dann auch Dividenden. Generell muss man sagen, hat sich das fundamentale Bild ein bisschen aufgehellt. Aber nach wie vor sehe ich hier jetzt nicht das große Geschäftsmodell, denn Delivery Hero ist nach wie vor so eine Art Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt. Und das haben sie durchaus nicht ganz schlecht gemacht in der Vergangenheit, aber eben auch nicht überragend gut. Und dementsprechend, ja, ich sehe die Aktie jetzt nicht ins Bodenlose abstürzen. Der schlimmste Absturz, das dürfte vorbei sein, die Zeit, aber ich sehe sie eben auch nicht in den Himmel steigen. Und dementsprechend, wer sie hat, mag sie halten, aber ich würde sie auch bei 4% Rücksetzern heute jetzt nicht mehr ins Depot packen, weil mir einfach das Geschäftsmodell nicht so wirklich gefällt. Ja, dann die Gewinnerseite, Hensoldt, Aurubis, HelloFresh. Hensoldt, Rüstungssektor, da haben wir jetzt neue Entwicklungen in der Ukraine. Biden erlaubt jetzt den Einsatz von US-Waffen auch weit in das russische Gebiet hinein. Damit sollen die Ukrainer wohl Kursk, die Region Kursk, die sie ja von den Russen da erobert haben, also da haben die Ukrainer den Russen auch mal ein Stück Land geklaut, das sollen sie verteidigen, um dann in einer möglichen Friedensverhandlung eine bessere Position zu haben, so nach dem Motto, wenn ihr die Region Kursk zurück wollt, was ja eigentlich russisches Gebiet ist, dann müsst ihr halt Teil der ukrainischen Gebiete abgeben. Die Krim dürfte allerdings komplett weg sein. Aus meiner Sicht sollte sich die Ukraine damit auch abfinden, zumal das ohnehin so ein bisschen ja schwierig ist. Ursprünglich war das ja mal russisch erobert von Katharina der Großen, die auch gesagt hat, die Krim ist ab heute russisch und wird es für immer sein. Und dann hat eben damals in der UdSSR, ich glaube Chruschtschow war es, das der Ukraine zugeschlagen, was in der UdSSR völlig egal war, weil das ja eben ein Land war. Und als die sich dann aufgelöst hat, da hätte man da vielleicht anders verhandeln müssen. Sei es wie es sei, generell die ganze Situation doch verworren. Ich möchte mich da auch definitiv nicht so stark politisch positionieren, weil auf der einen Seite mag ich natürlich auch keinen Krieg und mir wäre sehr lieb, wenn der morgen vorbei wäre. Auf der anderen Seite, ich habe Putin schon als Massenmörder bezeichnet. Da haben insbesondere hier die SPD-Kranken noch gute Geschäfte mit ihm gemacht. Und damit meine ich nicht mehr Gerhard Schröder, sondern insbesondere unseren heutigen Bundespräsidenten. Also da sind wir auch wieder beim Thema Politik so ein bisschen. Und dementsprechend, ja, ist das so eine verworrene Situation. Am allerbesten wäre wahrscheinlich irgendwie, Putin stirbt eines natürlichen Todes und da kommt ein anderer Machthaber dran, der vielleicht nicht ganz so krass drauf ist und kommt es da vielleicht zu einem Frieden. Aber das hat man alles nicht in der Hand. Und dementsprechend, wie gesagt, sehr verworrene Situation. Aber eins ist klar, egal wie das Ganze ausgeht, insbesondere in Europa wird man in Zukunft mehr für Verteidigung ausgeben müssen, auch weil die Amerikaner jetzt nicht mehr ihre schützende Hand so darüber halten werden. Das hätten sie übrigens auch unter einer Präsidentin Harris oder einem Präsident Biden in Zukunft nicht mehr getan. Und dementsprechend, wie gesagt, ist das für die Rüstungsindustrie definitiv gut. Und nicht umsonst hatten wir zuletzt die Rüstungsaktien auch im Total Return Börsenbrief ausführlich besprochen. Dann Aurubis, Kupferunternehmen. Mit einer, also Salzgitter doch dran beteiligt und um Salzgitter gibt es ja immer noch diese ganze Übernahmengerüchte, es sind ja schon mehr als Gerüchte und das eigentliche Ziel der Investoren, die da Salzgitter wohl übernehmen wollen, soll am Ende Aurubis sein, so heißt es immer wieder, ob da was dran ist, wer weiß, aber Fakt ist auf jeden Fall, Aurubis ist das Filetstück, muss man sagen, also Salzgitter, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt viel Geld rein investieren, es sei denn, man ist da irgendwie sehr stark am Ball und kann da diese Übernahmegerüchte abschätzen, ob das dann am Ende dazu kommt und was da der Übernahmepreis sein könnte. Aber Aurubis, wie gesagt, im Kupferbereich sicherlich ein Filetstück und die Aktie zuletzt trotzdem in den letzten Jahren, muss man ja schon fast sagen, nicht besonders gut gelaufen. Allerdings ist sie auch nicht abgestürzt und jetzt langsam befindet sie sich wieder auf dem Weg nach oben und ich bleibe dabei. Aurubis, ja, bei 80 Euro ist die Aktie jetzt nicht dramatisch unterbewertet, aber sie ist definitiv auch nicht überbewertet. Und ich kann mir durchaus mittelfristig wieder Kurse von 100 Euro und mehr, also dreistellige Kurse, hier vorstellen. Ja, und der Tagesgewinner HelloFresh. Und da muss ich sagen, war mein Timing relativ schlecht. Die Aktie damals ja im rapiden Ausverkauf. Gab auch schon Gerüchte, dass sie vielleicht bald das Zeitliche segnen könnten. Und ich hatte da versucht, dort hineinzugreifen. Aber ins fallende Messer zu greifen hat nicht funktioniert. Es gab dann nochmal eine Gewinnwarnung und es gab einen kompletten Ausverkauf. Ich glaube, um 7, 8 Euro hatten wir sie damals gekauft. Und dann ist sie auf 4 noch gefallen. Wurden wir natürlich dann ausgestoppt mit größeren Verlusten. Inzwischen muss man aber sagen, ausgehend von 4 hat sie sich in der Spitze sogar fast schon verdreifacht. Selbst die 8 Euro wären im Nachgang ein guter Einstiegskurs gewesen. Und ich bleibe dabei, ich bin generell kein großer Freund von diesen Geschäftsmodellen. Aber wenn ich in eine Aktie aus diesem Sektor, da Lieferservices, investieren würde, dann am ehesten noch HelloFresh, weil die eben die Lebensmittel liefern. Da kann man dann selber kochen und so weiter. Ich kenne viele, gerade aus Großstädten, die das nutzen. Ich selbst zwar nicht und die auch da begeistert sind einigermaßen. Und dementsprechend glaube ich, dass das tatsächlich ein interessantes Geschäftsmodell ist. Und in der Vergangenheit gab ja auch schon Übernahmegerüchte, dass Rewe, Edeka und so weiter Interesse an HelloFresh haben könnten. Und ich würde das auch definitiv für die Zukunft nicht ganz ausschließen, dass da irgendeine Supermarktkette oder so sich einkauft. Denn wie gesagt, sie schaffen es auch, Lebensmittel dann mit höheren Margen zu verkaufen. Und das ist ja das, wo Supermärkte eigentlich von träumen, die ja eigentlich mit Margen von 2-3% leben müssen. Und HelloFresh hat hier in der Vergangenheit teilweise sogar zweistellige Gewinnmargen erreichen können. Ja, dann der SDAX, die Small Caps in Deutschland heute sogar mit einem Plus von 2,99 Punkten oder 0,02%, also mehr oder weniger unverändert. 13.408,79 Punkte der Handelsschluss. Auf der Verliererseite die Aktien von Energiekontor, von Sto und von PVA Tepler. Sto, ja, ist so ein bisschen aus dem Bereich Dämmung und so weiter. Also auch, diese ganze Chose mit Nachhaltigkeit und so weiter. Und Energiekontor geht ja auch in diese Richtung. Solar- und Windenergie und so weiter. Und das ist alles derzeit nicht en vogue. Deswegen diese Aktien so ein bisschen unter Druck. Bei Energiekonto muss man allerdings sagen, das ist auch schon länger der Fall. Bei Sto ist das jetzt noch nicht so lange der Fall. Diese Aktie ist zuletzt ja eigentlich nicht so dramatisch gefallen, wenn man jetzt mal von den letzten, zwei, drei Wochen absieht, wo es dann doch nochmal einen auf die Mütze gab. Aber zuvor hatte sie sich zwischenzeitlich stark berappelt bis etwa 170, dann nochmal zurückgefallen auf den Ausgangspunkt der Rallye bei 120 und jetzt erst in den letzten Tagen beginnt sie nach unten auszubrechen. Also charttechnisch sieht das aber definitiv jetzt auch nicht gut aus, da wir ja auch heute deutlich unter 120 Euro geschlossen haben. Ja, und PVA Tepler ist so ein bisschen auch zweischneidiges Schwert, eigentlich tolles Unternehmen, macht aber so ein bisschen im Bereich Silizium, Kristalle und so weiter, Kristallzuchtanlagen. Und die werden in der Solarindustrie und auch in der Chipindustrie gebraucht, wobei die Amerikaner, für die ist das gleiche. Also Solarwerte gelten in Amerika auch als Chipwerte. Und da läuft es natürlich aktuell nicht ganz rund, wenn man mal von Nvidia und ein paar anderen Stars absieht. Und dementsprechend ist dann die Nachfrage bei Unternehmen wie PVA Tepler, aber auch bei ASML haben wir es ja zuletzt gesehen, nicht so berauschend. Und dementsprechend auch der Aktienkurs deutlich unter Druck geraten. Bei PVA Tepler würde ich sagen, Generell ist die Aktie interessant auf diesem Niveau. Vielleicht kriegt man sie aber auch nochmal um oder sogar unter 10 Euro. Und man braucht hier definitiv einen längerfristigen Anlagehorizont, wenn man sie denn da irgendwie kauft in diesen Abwärtstrend hinein. Ich denke, 2-3 Jahre muss man mindestens bereit sein, sie zu halten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch wieder Kurse von 15, 18 oder vielleicht sogar 20 Euro geben könnte, wenn sich der Markt wieder berappelt. Aber kurzfristig ist das ein Zykliker, der eher auf dem Weg noch nach unten ist. Ja, die Gewinnerseite dann Seconomy, Renk und SMA Solar. Seconomy, auch ein Unternehmen, das in den letzten Jahren oftmals enttäuscht hat. Zum Teil konnte man auch nichts dafür. Ist ja so ein bisschen Media Saturn, also Mediamarkt und Saturn, die dahinter stehen. Und bei Corona mussten die halt auch viele Geschäfte eine Zeit lang zulassen. Man hat es aber auch nicht verstanden, muss man ganz klar sagen, das so super in den Online-Bereich zu transferieren, das Geschäftsmodell. Das war dann auch ein gewisses Versagen des Managements. Man hat in der Vergangenheit Kapitalerhöhungen gemacht, da hat man auch Freenet, mit denen man ja eng zusammengearbeitet hat oder immer noch zusammenarbeitet, ein bisschen dazu gezwungen, sich daran zu beteiligen, was für Freenet im Nachhinein auch ein schlechter Deal war. Und alles in allem, ja, die Aktie ja, zuletzt zwar ganz schön erholt, auch heute jetzt wieder plus 4%, aber so wirklich den Befreiungsschlag nach oben, den schafft sie nicht. Und wenn man sich anschaut, von wo die Aktie kommt, das ist noch nicht so lange her, vor zum Beispiel, ja, etwa 3 Jahren, da stand sie über 4 Euro, das war ja auch noch ein Tick höher wie heute. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, so 5 Jahre und mehr, dann hat man Kurse von 6 Euro und noch weiter in der Vergangenheit war sie sogar zweistellig. Also das ist langfristig ein Underperformer, der sich jetzt zuletzt so ein bisschen berappelt. Aber ob das wirklich eine große und längerfristige Trendwende ist, das wage ich noch zu bezweifeln. Dann Renk, die hatten wir in der letzten Ausgabe des Börsenbriefs haben geschrieben, charttechnisch sieht sie eigentlich positiv aus, könnte 20-25% steigen. Fundamental sind wir nicht überzeugt und wenn es so einen Anstieg in Richtung 24-25 gäbe, würden wir das als Short-Gelegenheit ansehen. Ja, die Aktie hat zuletzt erstmal den Ausbruch nach oben versucht, hat ihn nicht vollziehen können, ist zurückgefallen, nochmal in Richtung 19 Euro. Heute gab es jetzt einen kräftigen Schluck aus der Pulle, 5% plus 19,81 €. Aber das ist weder Fisch noch Fleisch und wir bleiben bei dem, was wir auch da im Börsenbrief geschrieben haben. Prinzipiell, wenn es da über die 20 nachhaltig geht, kriegen wir Kaufsignale Richtung 24-25 und das ist kurzfristig durchaus auch möglich. Aber wenn es denn zu einer solchen scharfen Rallye nach oben käme, wären das für uns eher Verkaufs- oder Short-Gelegenheiten. Und SMA Solar, da ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Da gibt es einige Experten, die sagen, ja, das kann wieder auf die Beine kommen. Wir sind da deutlich skeptischer. Wir hatten die Aktie bei Kursen von 110 und mehr. Hatte ich sie hier im Podcast auch als Verkaufskandidat, als Short-Kandidat bezeichnet. Hatte gesagt, okay, da ist Momentum drin. Muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit dem Shorten. Aber generell glauben wir, dass die Aktie dramatisch fallen wird. Genau das hat sie getan gegenüber den Höchstkursen. Fast schon gezähntelt, muss man sagen. Und wenn man sich zuletzt diese Horrorzahlen, die da präsentiert wurden und auch dieser Ausblick anschaut, dann muss man tatsächlich nach wie vor Angst haben um die Existenz des Unternehmens, was wir auch hier im Podcast oder ich hier im Podcast schon vor 1-2 Jahren gesagt hatten. Und zu der Meinung stehe ich. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es zu einem Turnaround kommt. Es sind jetzt Maßnahmen eingeleitet, es werden Leute entlassen und so weiter. Aber generell steht das Unternehmen natürlich alles andere als gut da. Und insgesamt muss man sagen, in der Branche ist SMA Solar ein klarer Branchenverlierer. Wenn es der Branche gut geht, dann gehen Aktien wie Enphase Energy und so weiter durch die Decke, weil doch die Geschäfte brummen. SMA Solar ist lange nicht durch die Decke gegangen und erst als Enphase und Co. dann gar nicht mehr liefern konnten und man aber Wechselrichter unbedingt brauchte, weil ja Biden mit seinen Solarsubventionen da so viel Öl ins Feuer gegossen hatte, dann hat man irgendwann auch die Wechselrichter von SMA Solar gekauft und dann sprang auch der Aktienkurs hier an. Und dass das natürlich nicht nachhaltig sein würde, das war uns zumindest klar und dementsprechend haben wir die Aktie relativ gut begleitet. Also so wie wir bei Siemens Energy oder wie ich bei Siemens Energy falsch gelegen habe, so habe ich bei SMA Solar aber 100% genau richtig gelegen. Und das kann jeder auch gerne in den alten Podcast-Folgen nachhören. Ja, dann noch kurz zum TecDAX, den deutschen Technologiewerten. Nach wie vor 3.350, die entscheidende Marke und um die herum, da pendeln wir ein bisschen. Wir müssen uns nachhaltig nach oben absetzen, über 3.500 für ein Kaufsignal. Bisher hat es dazu nicht gereicht. Heutiger Schlusskurs 3.333,56, ein Minus von 18,77 Punkten oder 0,56%. Verliererseite Elmos Semiconductor, TeamViewer und Energiekontor. Energiekontor, TeamViewer hatten wir schon, deswegen nur Elmos Semiconductor, hatte ich in der Vergangenheit auch schon öfter besprochen. Das ist ein Unternehmen aus dem Chipsektor, ursprünglich auch mal, glaube ich, aus Siemens hervorgegangen, genau wie Infineon und andere. Und war lange Zeit so ein bisschen auch stiefmütterlich an der Börse behandelt worden. Zuletzt hat man dann gesagt, okay, diese alten Chips, die noch herstellen, die braucht man jetzt immer mehr. Und da gibt es kaum noch Hersteller, da ist das Geschäft kurzfristig auch relativ gut gelaufen. Der Aktienkurs ebenfalls, aber so langsam geht der Boom hier zu Ende. Gab auch mal Gerüchte, dass es hier auch eine Übernahme, glaube ich, geben könnte aus China. Das wurde aber auch vom Tisch gewischt und alles in allem, ja, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten. Mit einem Stopp natürlich dann absichern, denn sie ist zuletzt ja auch ein bisschen zurückgefallen und kann durchaus noch weiter zurückfallen, aber es ist jetzt kein schreiender Kauf, also wer die Aktie nicht hat, der muss jetzt nicht zur Börse laufen und diese Aktie sofort ins Depot packen. Die Gewinnerseite, Hensoldt, Nagaro und SMA Solar. SMA Solar und Hensoldt hatten wir schon, bleibt noch Nagaro. Die Aktie konnte sich zuletzt deutlich berappeln. Das Unternehmen hat deutlich besser performt und generell sieht das übergeordnet auch nicht so schlecht aus. Hatte vor kurzem aber eine Frage hier im Takt dazu bei Kursen damals von 90 Euro, ob man die Aktie kaufen soll. Ich habe geschrieben, charttechnisch ja. Fundamental ist sie jetzt auch nicht mehr zu teuer, aber ich vertraue dem Management nicht, weil das in der Vergangenheit ziemlichen Unfug angestellt hat. Man hat beispielsweise nach einer Short-Attacke gesagt, bei uns ist alles in Ordnung und dann hat man einen Kapitalmarkttag ein paar Tage später und musste dann doch seine Prognosen revidieren und die Shortseller hatten da recht. Also ein Management, was so agiert, das gefällt mir gar nicht. Dementsprechend hatte ich dem Abonnenten auch geschrieben, bei 90 charttechnisch ist ja ein Kauf, fundamental kann man es auch rechtfertigen, aber ich würde es trotzdem nicht machen und dann gab es tatsächlich am Tag drauf wieder eine Gewinnwarnung, die Aktie fiel nochmal zurück in Richtung 85, 84, teilweise intraday sogar tiefer, aber die Tiefskurse haben dann nicht gehalten und inzwischen konnte sie sich wieder berappeln. Das heißt, es ist jetzt auch eine gewisse relative Stärke drin. Aus charttechnischer Sicht muss ich ganz klar sagen, hat die Aktie jetzt Luft bis 110. Das war aber klar über 90, dass da ein Kursziel bis 110 Euro aktiviert wird. Ich bleibe trotzdem dabei, es gibt genug andere gute Aktien und ich würde niemals in die Aktien eines Unternehmens investieren, wo ich dem CEO, dem Vorstand nicht vertrauen kann. Und das ist bei Nagaro leider gegeben, nach diesem Verhalten in der Vergangenheit und dementsprechend, ja, wer da Ambitionen hat und das auf der Long-Seite spielen will, kann ich definitiv sagen, kann man versuchen, gerade auch aus charttechnischer Sicht, aber ich würde sowas nicht tun wollen. Also in meinem privaten Depot wird Nagaro nie reinkommen. Dann zum amerikanischen Markt, zunächst der Dow Jones, der schwächelt weiterhin so ein bisschen, heute ein Minus von 55,39 Punkten oder 0,13%, 43.389,60. Ja, im Tagesverlauf auch hier kaum Schwankungen. Man war zwischenzeitlich mal leicht im Plus, aber generell die meiste Zeit über doch im Minus, aber jetzt nicht gravierend im Minus. Und am Ende hat man dann eben ein bisschen mehr wie 50 Pünktchen verloren. Nicht schön, aber auch kein Beinbruch. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Walt Disney, Amgen und Nike. Walt Disney zuletzt mit Quartalszahlen. Die Aktie ist in den letzten Tagen sehr schön nach oben gestiegen. Ist noch nicht so lange her, gab sie unter 90. Mittlerweile heutiger Schlusskurs trotz Verlusten 113,54. Das sieht also sehr gut aus. Bob Iger, der ja wieder CEO, der ist ja vor 2-3 Jahren zurückgekommen, scheint das Unternehmen auch wieder in den Griff bekommen zu haben. Das Streaming-Angebot Disney Plus läuft auch ganz gut. Hat man jetzt auch in die schwarzen Zahlen führen können. Also insofern, bei Disney läuft eigentlich alles in die richtige Richtung. Die Aktie zuletzt auch und die heutigen Gewinnmitnahmen, die da zu 1,3% geführt haben, würde ich nicht überbewerten. Die Aktie, wenn sie nochmal im Bereich 110 oder unter 110 zu haben sein sollte, wäre für mich tatsächlich ein schreiender Kauf. Dann Amgen aus dem Biotech-Sektor, Biotech, Biopharma, zuletzt natürlich nach der Nominierung von Robert F. Kennedy zum US-Gesundheitsminister generell unter Druck, aber Amgen hat da auch schon zuvor ein bisschen geschwächelt. Charttechnisch war der Bruch der Marke von etwa 310 Euro hier ein ganz klares Verkaufssignal mit Kursziel so im Bereich 250. Ja, wir sind jetzt schon auf einem guten Weg dahin, heutiger Schlusskurs schon unter 280, kann zwischenzeitlich natürlich auch immer mal Bounces nach oben geben, aber generell Amgen, da sollte die Korrektur noch ein bisschen sich fortsetzen. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Nike. Und da muss man auch sagen, das Unternehmen generell ist natürlich nicht schlecht, aber in den letzten Jahren schlecht gemanagt. Man hat jetzt einen neuen CEO bekommen. Das gibt durchaus Hoffnung, aber man hat ja auch so ein bisschen das Problem, man produziert sehr viel in China und dagegen will Trump ja massiv vorgehen, unter anderem mit Schutzzöllen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was Aktionäre von Nike jetzt nicht unbedingt gut finden und dementsprechend die Aktie heute auch wieder mit 2,3% im Minus. Generell muss man natürlich sagen, sie konnte sich zwischenzeitlich Richtung 90 Dollar erholen, konnte sich deutlich berappeln. Aber das hat man mittlerweile auch schon wieder fast komplett aufgegeben. Und es wäre jetzt an der Zeit, so im Bereich, wo wir jetzt sind, knapp 75 Dollar, dass die Bullen hier zugreifen. Dann hätte man zumindest erste positive charttechnische Ansätze, dass die alten Tiefs nicht nochmal angesteuert worden wären. Und es könnte sich hier so etwas wie ein leichter Aufwärtstrend ausbilden. Aber aktuell ist das noch ein bisschen zu früh. Und wie gesagt, Probleme gibt es genug, aber Probleme sind auch zum Lösen da. Und dem neuen CEO und seinem Team ist das dann durchaus auch zuzutrauen, das zu schaffen. Die Gewinnerseite Verizon Communications, IBM International Business Machines und Boeing. Verizon Communications muss man sagen, zuletzt mit Quartalszahlen, die waren jetzt auch nicht so schlecht. Dennoch die Aktie zwischenzeitlich etwas zurückgekommen. Mittlerweile ja, greifen Anleger aber wieder zu. Die Korrektur scheint so ein bisschen vorbei zu sein. Generell ist das aber auch keine Aktie, die man sich unbedingt nur wegen der Kursentwicklung ins Depot legt, denn die war jetzt schon in den letzten Jahren nicht so mega berauschend, muss man sagen. Klar, auf den Corona-Absturz gab es natürlich auch hier eine deutliche Erholung oder dann nach der Korrektur, die wir da zwischenzeitlich gesehen haben, 2022 auch hier wieder eine deutliche Erholung. Aber man ist jetzt nicht explosiv auf neue Allzeithochs und so weiter nach oben gesprungen. Aber das ist auch schwierig, weil man eben eine anständige Dividende zahlt. Da gibt es dann immer die Dividendenabschläge und generell wie gesagt, Telekommunikationswerte, und das gilt auch für Verizon, sind eigentlich Dividendenwerte. Natürlich, die Deutsche Telekom hat auch eine gute Performance als Aktie hingelegt, aber auch hier natürlich interessante Dividende, die man da erhält. Dann IBM, Big Blue, zuletzt nach Quartalszahlen etwas unter Druck geraten. Jetzt scheint sich die Aktie aber so im Bereich knapp oberhalb von $200 gefangen zu haben. Das ist zumindest erste positive charttechnische Ansätze, die man da sieht. Ob die jetzt halten, ob die Aktie tatsächlich jetzt nicht mehr unter $200 fällt, muss man sehen. Denn man muss auch sagen, in der Vergangenheit wurde IBM zum Teil vom Markt so ein bisschen zu schlecht bewertet. Das Unternehmen hat sich immerhin in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach neu erfinden können. Ist ein altehrwürdiges Unternehmen, das schon, glaube ich, über 100 Jahre existiert und zwischenzeitlich sich zwei- oder dreimal komplett neu erfinden konnte und jetzt auch zuletzt wieder. Aber ja, nachdem die Aktie erst lange Zeit so ein bisschen links liegen lassen wurde, keiner so richtig da rein wollte, haben sich dann mit KI-Fantasie und so weiter, IBM hat ja da auch Watson und so anderes zu bieten, haben sich dann die Anleger draufgestürzt und die Aktie dann in der Spitze vielleicht auch ein bisschen zu hoch getrieben. Das ist jetzt so ein bisschen auskorrigiert worden. Ob das jetzt schon genügt, muss man mal sehen. Aus meiner Sicht, könnte es genügen, aber das muss man noch abwarten und dementsprechend hier die Marke um $200, $205 ganz eng im Auge behalten. Ja, und dann Boeing, die Aktie zuletzt natürlich arg verprügelt worden. Kein Wunder, hier ging es drunter und drüber und es lief nicht viel. Zuletzt brauchte man dann auch frisches Geld, Kapitalerhöhungen, Wandelanleihen, die platziert wurden. Alles nicht schön, die Aktie wurde nochmal ausverkauft, aber ich hatte es schon im Vorfeld gesagt, wenn sie einmal so richtig unter 150 ausverkauft wird und es dann aber nicht in Richtung 120, 125 geht, sondern langsam anfängt, so im Bereich 140, vielleicht 135, 140 zu drehen, und dann wieder mit Karacho über 150 geht, dann könnte das so ein Final Sell-Off gewesen sein und das Chartbild könnte sich deutlich aufhellen. Jetzt hatten wir den Ausverkauf, unter 140 haben wir zuletzt gesehen, jetzt fängt die Aktie an sich zu berappeln, jetzt muss es halt noch über 150 gehen und das gehalten werden und anschließend dann müssen die Bullen am Ball bleiben und dann könnte tatsächlich so ein Szenario Realität werden. Insofern Boeing würde ich definitiv nicht abschreiben und ist aus meiner Sicht, gerade auch was den Rüstungsbereich angeht, denn viele kennen ja nur die zivilen Flugzeuge von Boeing, aber die sind auch sehr stark im Rüstungsbereich vertreten und dementsprechend glaube ich, dass gerade der Rüstungsbereich Boeing in Zukunft auch wieder in andere Höhen, in andere Sphären nach oben führen kann, aber natürlich jetzt nicht in den nächsten Tagen und Wochen schon, sondern da braucht man ein bisschen Geduld. Ja, damit sind wir auch durch den Dow durch und kommen nur noch zum Nasdaq 100. Und der war heute eigentlich den ganzen Tag über im Plus, wenn auch teilweise nur sehr knapp. Gerade nach Handelseröffnung ging es Richtung Nulllinie, aber er hat sich gerade so im grünen Bereich gehalten. Und am Ende gab es dann auch ein Plus von 145,06 Punkten oder 0,71%, 20.539,19 Punkte. Hört sich aber auch spektakulärer an, als es war, denn wir hatten ja natürlich am Freitag diesen drastischen Abverkauf von über 400, fast 500 Punkten. Und wenn es da jetzt heute mal 145 nach oben geht, dann ist das zwar schön, aber gleicht die Verluste vom Freitag natürlich noch nicht aus. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Fortinet, von Illumina und von Lululemon Athletica. Da muss man sagen, Fortinet zuletzt super gelaufen aus dem Cybersecurity-Bereich. Die haben jetzt heute eingeladen aufgrund des Firmenjubiläums da zu einer Analystenkonferenz. Da gab es dann so ein bisschen Verkaufsdruck, weil man Angst hat, dass es da vielleicht negative Nachrichten geben könnte. Halte ich zwar für Quatsch, aber dennoch 2,5% ging es nach unten. Dann Illumina, zuletzt an der $150-Marke gescheitert. Die Zahlen, die man vorgelegt hat, die waren nicht schlecht, aber jetzt auch nicht überragend gut. Die Aktie hat zunächst kaum darauf reagiert, sogar leichte Kursgewinne verzeichnet, aber dann mit dem Markt ging es nach unten. Und auch hier muss man natürlich sagen, die Schwäche des Sektors Biopharma, der Nasdaq Biotech Index, der lastet hier auch auf dem Unternehmen. Nichtsdestotrotz auf der anderen Seite, Illumina ist jetzt eigentlich ein Unternehmen, das jetzt unter einem Robert F. Kennedy nicht so stark leiden sollte, ist ja so im Bereich personalisierte Medizin auch unterwegs. Und dementsprechend glaube ich, dass das hier auch vielleicht eine gute Kaufchance sein könnte. Aktuell heutiger Schlusskurs 130,74, ein Minus von 3,2%. Aber das meiste hat man hier schon am vergangenen Freitag verloren. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Lululemon Athletica mit 3,3% im Minus. Die Aktie zuletzt, nachdem sie zuvor in den Himmel geschossen war und dann sich mehr oder weniger halbiert hat in einer Korrektur, zuletzt wieder deutlich erholt. Und jetzt nehmen hier ein paar Anleger ein paar Chips vom Tisch, nehmen ein paar Gewinne mit. Charttechnisch sieht das weiter gut aus. Mag sein, dass auch noch die $300-Marke angetestet wird. Das wären nochmal 3-4% nach unten. Aber tendenziell an schwachen Tagen wie heute oder wenn es vielleicht in den nächsten Tag nochmal so einen schwachen Tag geben sollte, dann gilt hier für mich auch buy the dip. Dann die Gewinnerseite. Tesla, ja, profitiert nach wie vor vom Wahlsieg von Donald Trump, der jetzt in einer Promance, wie es heißt, mit Elon Musk sich befinden soll. Heute gab es aber auch mal Fakten dazu, denn in den USA möchte man jetzt die Gesetzeslage für autonomes Fahren überarbeiten. Das ist quasi so eine Art Lex Tesla. Und das hilft natürlich dem Unternehmen und dementsprechend kein Wunder, dass die Aktie von Tesla, die ja am Freitag auch so ein bisschen mal Luft abgelassen hat, heute stärker gewinnen kann. 5,6%. Und das alleine hat natürlich den Nasdaq schon relativ gut angetrieben. Dann Moderna auf Platz 2 der Gewinnerliste. Die Aktie hat es zuletzt total zerrissen. Sie war ja zwischenzeitlich mal auf Höhenflug. Ich hatte hier auch im Podcast drüber gesprochen. Damals über 110 hatten sie Kaufsignale. Ich hatte gesagt, 150, 160 ist sogar noch drin. Es ging in der Spitze sogar noch höher. Ich hatte auch einen Abonnenten im Tag, der da dabei war. Hab dem dann auch geraten, bei 150, 160 Gewinne mitzunehmen. Er hat sich zunächst auch ein bisschen geärgert, weil die Aktie noch ein bisschen weiter gestiegen ist. Mittlerweile dürfte er aber ganz froh drüber sein, denn anschließend gab es, wie gesagt, schwache Zahlen und schwache Studienergebnisse aus der Medikamentenforschungspipeline und die Aktie abgestürzt. Zuletzt dann auch noch Robert F. Kennedy hat der Aktie nochmal so ein bisschen den Rest gegeben und sie ist, wie gesagt, ins Bodenlose gefallen. Deswegen die heutige Gegenreaktion 7,22% plus. Das liest sich ganz gut, aber das steht natürlich in keinem Verhältnis zu den Kursverlusten, die wir zuvor gesehen haben, die ja im Prinzip mehr als 70% betragen haben in den letzten Wochen. Ja, und der Gewinner des Tages, auch eine Aktie, die zuletzt eher im freien Fall war, nämlich Super Microcomputer. Doch gab es heute Meldungen, dass man die Probleme lösen kann, dass man wohl einen Plan präsentiert, dass man vielleicht auch einen neuen Wirtschaftsprüfer demnächst hat, der dann die Ergebnisse sich nochmal anschaut und sie am Ende dann auch testieren soll. Und dementsprechend hier heute ganz klare Entspannung. Die Aktie zwischenzeitlich sogar mehr als 20% im Plus, das konnte sie nicht ganz halten. Am Handelsende waren es aber knapp 16%, 21,54%. Wenn man sich aber anschaut, wo diese Aktie noch vor ein paar Wochen war, nämlich in der Spitze im Bereich von $100, dann sieht man, dass die auch ins Bodenlose gefallen ist. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, waren es sogar $120. Und jetzt sind wir wieder im Prinzip zurück auf Los, wenn man so will. Und jetzt muss man mal schauen, ob denn tatsächlich das nicht nur Gerüchte sind, ob man die Probleme lösen kann. Wenn ja, dann kann das auch hier wieder aufwärts gehen. Aber kurzfristig wird man trotzdem durch diese ganze Chose geschädigt sein, weil eben kein Wirtschaftsprüfer da war und deswegen große Unsicherheit geherrscht hat, sowohl bei Aktionären, deswegen die Aktie so stark gefallen, als aber auch bei Kunden, die dann eher bei Konkurrenten wie Dell und anderen bestellt haben, weil sie eben Angst haben mussten, wenn sie bei Supermicro bestellen, dass es das Unternehmen ja vielleicht bald gar nicht mehr geben könnte. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, sieht das hier kurzfristig noch sehr, sehr angeschlagen aus. Ja, und damit komme ich dann zum Kryptobereich und da läuft es zuletzt natürlich ausgesprochen gut. Der Bitcoin teilweise weit über 90.000 gestiegen, auch heute im Tagesverlauf muss man sagen, sehr, sehr volatil, aber immer mehr Altcoins ziehen, auch nach Solana ist ganz nah an seinem Allzeithoch dran. Ethereum mittlerweile wieder deutlich über die 3.000er gestiegen, 3.200 hier der letzte Widerstand, eher auch da richtig Dynamik reinkommen kann. Und es gibt immer mehr, die nach oben schießen, nach Gerüchten, dass Brad Garlinghaus, glaube ich, ist es der Chef von XRP, von Ripple Labs, dass der neuer SEC-Chef werden könnte, ist der XRP von Ripple durch die Decke gegangen in den letzten Tagen. Der Binance-Coin auf hohem Niveau, könnte bald durchstarten. Der Doge-Coin natürlich aufgrund von Elon Musk und der ganzen Geschichte doch sehr stark gelaufen. Bei Cardano gab es Gerüchte, dass Charles Hoskinson, der Mitgründer von Cardano, der zuvor auch Ethereum mitgegründet hat, dass der in ein Beratungsgremium von Trump kommen könnte oder dem vielleicht sogar vorsitzen könnte, was den Kryptosektor angeht und so weiter. Und es gibt immer mehr, die durch die Decke schießen. Wir hatten jetzt heute beispielsweise auch den Hedera, den ich auch schon mal in einem YouTube-Video besprochen hatte, der stark nach oben geschossen ist. Polkadot, sehr schön gelaufen. Auch der künstliche Intelligenzbereich, natürlich dann der Stellar XLM. Der wird natürlich vom XRP dann auch beflügelt, selbst Litecoin zuletzt mit bullischen Avancen und auch Tezos und so weiter und so fort. Ich kann die gar nicht alle durchgehen und umso schöner ist das natürlich deshalb, weil wir im Tax-Service in dieser schwachen Zeit, in dieser schwachen Phase, in der depressiven Phase massiv Kryptos eingesammelt haben und dementsprechend unser Kryptodepot jetzt zu 90% fast gefüllt ist. Und wir deswegen massiv von dieser Kursrallye profitieren, eigentlich in allen Depots. Wir haben ja ein Krypto-Derivate-Trading-Depot vor einiger Zeit gestartet, aufgrund einer Aktion, die wir mit Bitpanda zusammen gemacht haben. Mittlerweile auch in kurzer Zeit 12% im Plus. Dann das normale Krypto-Depot, wo wir seit Jahren Kryptos handeln, deutlich im Plus. Das Aktien- und in Anführungszeichen Derivate-Depot deutlich im Plus. Das Biopharma-Depot zuletzt natürlich ein bisschen auf den Deckel bekommen, aber hält sich auch wacker im Plus und auch das Buy-and-Hold-Depot, das für langfristige Anleger gedacht ist, sieht gut aus. Das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen in Fahrt kommen muss, das ist das Total Return Börsenbriefmusterdepot und auch da haben wir zum Teil positive Ansätze, insbesondere wenn man sich die Aktie von GFT Technologies anschaut, die ja da drin ist und die zuletzt auch nicht ins Laufen kommen wollte, aber jetzt ja, insbesondere heute auch gut zulegen konnte. Und wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir es auch schaffen werden, auch das Total Return Börsenbrief-Musterdepot in die Spur zu bringen. Ja, in diesem Sinne bin ich dann für heute durch. Wie gesagt, die Kryptomärkte machen derzeit fast noch mehr Spaß. Aber auch der Aktienmarkt, den sollte man nicht abschreiben. Es war am Freitag sicherlich ein heftiger Korrekturtag und solche Tage kann es immer mal wieder geben. Es kann auch mal sein, dass es eine schlechte Woche oder vielleicht auch mal zwei, drei schlechte Wochen gibt. Und da gilt es dann, seinen Mann zu stehen. Da gilt es dann auch, die Chancen zu ergreifen. Wir haben zum Beispiel Uber Technologies, die jetzt zuletzt unter Druck gekommen sind. Gab es heute auch erste Anfragen, wenn man die kaufen kann, hatte ich entsprechende Limits im Tag genannt und so weiter und so fort. Und dementsprechend glaube ich, dass dieser Markt prädestiniert ist dafür, dass man hier immer noch genug Chancen findet. Ich bleibe bei meiner Aussage, der US-Markt generell wirkt auf den ersten Blick sehr teuer. Das liegt aber in erster Linie an 6, 7, 8 oder 10 absoluten Highflyern, natürlich diesen Magnificent 7. Und die treiben die Bewertung des Gesamtmarktes natürlich arg nach oben. Wenn man die aber ein bisschen rausnimmt und dann in die zweite, dritte Reihe auch guckt, dann findet man gute Chancen. Und zuletzt sind auch viele Aktien der zweiten, dritten Reihe angesprungen. Wenn man sich eine PayPal anschaut, wenn man sich eine Zoom Video anschaut, die von denen lange Zeit ja niemand was wissen wollte und die jetzt aber mittlerweile Value-Werte fast schon geworden sind, also Value-Growth-Werte. Und dementsprechend, wie gesagt, glaube ich, dass man genug Chancen findet und nach wie vor aber leider gilt, und das tut mir als Deutschem sicherlich auch ein bisschen weh, aufgrund dieser ganzen verfahrenen Situation hier in Deutschland, dass die USA ja bevorzugt werden müssen, was den Aktienmarkt angeht. Aber ich würde den deutschen Markt nicht abschreiben. Wir haben natürlich im Börsenbrief so ein bisschen auch versucht, den deutschen Markt mehr zu spielen. Das ist bisher nicht von Erfolg gekrönt worden, aber das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Wie gesagt, GFT zuletzt dort ganz nett angesprungen und schauen wir mal, wie das da weitergehen kann und auch wird. Ja, damit bin ich für heute durch. Hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn ja, empfehlt ihn gerne weiter. Lasst ihm ein Like da. Schaut auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es dann morgen das nächste Video. Wir versuchen ja jetzt immer Dienstag und Donnerstag da ein Video zu bringen. Und ansonsten natürlich den freien Sascha Huber-Stream bei Stockstree oder natürlich einen der beiden Services. Entweder für die eher kurzfristigeren Trader den TAX-Service, wo es Krypto-Trading, aber auch Trading mit Technologieaktien so ein bisschen gibt. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt unbedingt jeden Tag auf Teufel komm raus einen Trade machen müssen. Wir machen manchmal mehr an einem Tag, aber vielleicht auch mal zwei, drei Tage gar nichts. Und für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen lassen wollen, den Total Return Börsenbrief. Da braucht man aber einen etwas längerfristigen Anlagehorizont. Der wird zwar auch garniert mit dem einen oder anderen Trade, aber in erster Linie versuchen wir dort langfristig gute Werte herauszusuchen, die zu halten und dann per Buy and Hold dort am Ende auf der Gewinnerstraße zu sein. Ja, das soll es, wie gesagt, für heute gewesen sein. In diesem Sinne danke ich allen, die dabei waren. Hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn ja, wie gesagt, lasst ein Like da, empfehlt ihn weiter. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich nur noch eins, nämlich wie immer. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.